Danke. Ich habe heute als Predigtthema den Willen Gottes tun. Den Willen Gottes tun, den Willen Gottes erkennen. Das geht so in eine Richtung. Und darüber möchte ich heute sprechen. Doch bevor ich mit dem Thema beginne, habe ich noch eine Folie dazwischen eingebaut. Ich weiß ja nicht, wie ihr da drauf seid, wenn es um das Thema Sorgen geht. Also ich bin da, was das Thema Sorgen angeht, echt richtig gut. Ich bin gut da drin, mich zu sorgen. Leider bin ich da sehr gut drin, mich zu sorgen. Ich habe mir mal als junger Mann vorgenommen, ich will so derjenige werden, der, ja, das heißt ja in der Bibel, ne, ist kein Sanftmütigerer als Mose, kein Weiserer als Salomo. Und da habe ich gedacht, und ich, von mir soll es mal später heißen, keiner, der besser seine Sorgen an den Herrn abgibt als der Horst. Also ich kann euch nur sagen, ich arbeite noch dran. Und jetzt ist mir erst vor kurzem so klar geworden, dieses Wort Sorgen, sich Sorgen, das steckt da drin im Versorgen, im Besorgen, ein Versorger sein. Da steckt überall das Wort Sorge drin. Und zwar mittendrin. Mittendrin steht das Wort Sorge. Und ich habe so gedacht, wenn wir unsere Sorge an den Herrn abgeben, dann wird er zu unserem Versorger. Und jetzt steht das Wort Sorge, ihr seht es hier, ja, hier steht es allein und hier steht es eingebunden in das Wort Versorger. Und denn er ist besorgt um uns. Und es geschieht da eine Trennung. Nicht mehr ich sorge mich, nicht mehr Horst sorgt sich, sondern jetzt sorgt sich Gott um diese Sache. Unsere Sorgen werden zu seinen Sorgen, wenn wir sie ihm geben. Also das heißt, es geschieht eine Veränderung in uns. Wir werden frei, weil er sich darum kümmert. Und das hat mir irgendwie sehr geholfen und ich dachte mir, als Einstieg für diese Predigt ist es ganz gut und ganz passend. Schauen wir mal, ob ihr das am Schluss auch so empfindet. Ich fange mal mit der Bibelstelle an, um die es heute geht. Das ist so ein bisschen das Zentrum, da baue ich dann drauf auf. Römer 12, 1 und 2. Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Darum geht es jetzt in dieser Predigt. Also der Paulus hat uns hier in diesem Römerbrief etwas klar gemacht. Die ganzen Kapitel von 1 bis 11, ja, die ganzen Römer 1 bis 11, die ganzen Kapitel, schreibt er, was Gott für uns getan hat. Er hat alles von sich gegeben. Er hat das vollkommene Heil gewirkt für uns. Er hat seinen Sohn gegeben, damit wir losgebunden sind von der Sünde und jetzt ganz für ihn leben können. Alles, was notwendig war für einen wahren Gottesdienst, für ein Leben mit Gott, all das hat Jesus geschaffen. Und all das wird uns in den ersten 11 Kapiteln des Römerbriefes klargemacht. Und jetzt sagt er, die ganz normale, angemessene Reaktion darauf ist, nachdem wir gelesen haben, wie Gott alles für uns gegeben hat, dass jetzt wir unser Leben ihm geben. Das ist die angemessene Reaktion darauf. Unser Leben, zum Beispiel auch unser Körper, soll ein lebendiges, heiliges und Gott wohlgefälliges Opfer sein. So wie er, die ersten 11 Kapitel, alles gegeben hat für uns, so sollen wir alles geben für ihn. Und dazu sagt Paulus, und damit das geschieht, dieses alles geben für ihn, muss unser Denken verändert werden. Wir müssen aufhören, nach den Maßstäben dieser Welt zu leben. steht hier, ne? Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt. Und wisst ihr, so die Maßstäbe dieser Welt, die kennen wir sehr genau. Ja, wir wissen, was hier in dieser Welt für gut und für schlecht empfunden wird. Was hier anerkannt ist, was zum Erfolg führt. Wie man sprechen, wie man denken, wie man sich zu verhalten hat, damit man erfolgreich ist. Diese Regeln von diesem König, von dieser Welt, ja, die kennen wir sehr genau. Was uns manchmal fehlt, ist das Wissen über die Regeln im Königreich Gottes. Ja, wir alle kommen als neugeborene Kinder in dieses Königreich Gottes hinein. Und jetzt ist es wichtig, dass wir in diesem Königreich Gottes blicken, wie es dort läuft. Hier herrscht ein König, es gibt keine Demokratie. Und es ist sehr wichtig zu lernen, was gefällt diesem König, was hält er für gut, was hält er für schlecht. Und dieses neue Denken, sich anpassen an die Regeln dieses Königreiches, dieses unsichtbaren, verborgenen Königreiches, das verändert uns. Und diese Veränderung ist unverschämt wichtig. Ich möchte mal ein ganz kurzes Beispiel machen. In den Sprüchen 23, 4 und 5, da heißt es, mühe dich nicht ab, es zu Reichtum zu bringen. Da verzichte auf deine Klugheit. Wenn du deine Augen darauf richtest, auf den Reichtum, ist er nicht mehr da. Denn plötzlich macht er sich Flügel wie ein Adler und fliegt zum Himmel. Das geht ganz konträr gegen das, was wir in der Welt so erleben. Da heißt es, ja, scharfe, scharfe Häusle baue, ja, und so weiter. Da geht es darum, reich zu werden. Und jetzt sagt uns hier die Sprüche, hey, im Königreich Gottes gelten ganz andere Regeln. Im Königreich Gottes geht es nicht darum, reich zu werden. Es geht nicht darum, reich zu werden. Und zwar in vielerlei Dinge, nicht nur materiell, auch zum Beispiel in der Anerkennung und der Beliebtheit bei Menschen. Darum geht es nicht im Königreich Gottes, dass wir bei allen Menschen beliebt sind, dass wir anerkannt sind, dass unsere Karriere floriert. Darum geht es nicht im Königreich Gottes. Wann immer dieser Reichtum anfängt zuzunehmen, wisst ihr, wenn wir ganz arm sind in Anerkennung, in Geld, in allem, dann gehen wir zum Herrn. Dann ist es ganz einfach. Ich war ein armer Schlucker, ohne Witz. Ja, ich habe von 650 D-Mark gelebt, als ich in der Ausbildung war. Davon habe ich Zimmer bezahlt, davon habe ich Wohnung bezahlt, davon habe ich die öffentlichen Verkehrsmittel bezahlt, ja, davon habe ich Kleidung bezahlt, davon habe ich alles bezahlt. Wisst ihr, was am Monatsende übrig geblieben ist? Nicht so viel, wie unter meinen Fingernagel passt. Weil das war alles weg. Und dann kam Gott sei Dank der nächste Monat mit 650 Mark. Ja, das entspricht, glaube ich, 325 Euro. Also nur mal, ja, da war ich ein armer Schlucker. Und wisst ihr, wenn man ein armer Schlucker ist, ist es gar nicht so schwierig, dass man dann zum Herrn geht. Wenn du nicht anerkannt bist, gar nicht so schwierig, dass man zum Herrn geht und sagt, Herr, komm, gib mir, schenk mir, hilf mir. So, und dann kam irgendwann die Zeit, wo das große Geld, naja, also gut, ich war halt ausgelernt, ne? Das Geld kam dann halt, der erste richtige Lohn. Und das, dann hat man, so, erstmal habe ich so weitergelebt. Und dann blieb da wirklich was übrig am Monatsende. Das kannte ich gar nicht davor, ne? Und dann blieb am nächsten Monatsende wieder was übrig. Oh, cool. Das fängt ja an zu wachsen, mein Konto. Und wisst ihr, dann, wenn das anfängt zu wachsen, wenn dein Reichtum wächst, dann ist die große Gefahr, dass wir darauf uns ausrichten. Ja, super. Hey, also die ersten 5.000 auf dem Konto, das ist ja immer cool, ne? Ich kann euch sagen, was geschieht. Nach den ersten 5.000 geht es weiter. Hey, 5.000 ist nett, aber 10.000 wäre schon viel, viel netter, ne? Und plötzlich sind unsere Augen abgewandt vom Herrn. Uns geht nur noch um das Wachstum des Reichtums. Und dann sind 10.000 ja ganz schön wenig. Also wenn du eine Familie hast, ne, hat 10.000 ja in der Rückhand zu haben, ist ja viel zu wenig. Also 20, 50 müssten es zumindest sein. Ne? Aber wenn du ein Haus hast, da könnte ja jederzeit was passieren. Also dann soll es 80, 100, so wäre schon gut, du hättest in der Rückhand. Ja? Und dann fängt man an, sich auf den Wachstum des Reichtums zu konzentrieren. Und ich glaube, das geht nicht nur um Materielle, da macht sich's ganz gut fest. Es geht auch um andere Dinge. Ne? Du hast einen Dienst in der Gemeinde. Und am Anfang bist du noch ganz neu in diesem Dienst. Ja? Ist ganz egal, was für ein Dienst es ist. Und dann wächst du in diesem Dienst. Und dann wächst du als Prediger. Ja? Und wirst wieder eingeladen. Und das letzte Mal war es ja toll. Und dann sollte es ja wieder toll sein. Und Herr schenkt, dass es toll wird. Wenn der Reichtum wächst, richte deine Augen nicht darauf aus. Denn plötzlich macht er sich Flügel und er fliegt davon und er fliegt zum Himmel. Und das ist Gnade Gottes. Es ist Gnade Gottes, dass er unseren Reichtum davonfliegen lässt, damit wir wieder dahin kommen, wo wir vorher waren und sagen, Herr, du bist meine Sicherheit, nicht mein Konto. Du bist meine Anerkennung, nicht meine Anerkennung in der Welt, sondern auf dich bin ich ausgerichtet. Und merkt ihr, hier ist das Denken in der Welt und das Denken im Königreich Gottes, das ist ganz gegeneinander. Und wir müssen lernen, in diesem Denken, in diesen Gedanken des Königreich Gottes zu leben. Wenn wir in den Gedanken der Welt leben, dann werden wir auch die Beschwerden dieser Welt oder dieser Zeit haben. Wir werden die Krisen dieser Zeit haben, wir haben die Ängste dieser Zeit, wir haben die Unsicherheiten, die Nöten, die Sorgen dieser Zeit. Wenn wir aber in dem Denken des Königreich Gottes drin sind, dann sind wir abgehoben, dann sind wir frei von diesen Nöten, die in der Welt herrschen. Und deswegen brauchen wir, sagt Paulus, eine Veränderung des Denkens, damit wir prüfen können, was ist denn jetzt der Wille Gottes? Zum Beispiel, wenn der Reichtum wächst, wenn kein Reichtum da ist, wenn der Reichtum mir genommen wird. Nur als Beispiel, was ist der Wille Gottes? Und ich habe manchmal so den Eindruck, wenn ich so zurückgucke auf mein Leben, so mein Lebensweg, ne, das ist keine klare Straße. In Australien hat man mal wegen der Hasenplage, die sie da eingeführt, sie haben Hasen eingeführt und die hatten keine Feinde und plötzlich gab es nur noch Hasen überall, ne, haben die so einen Zaun gebaut. Und der ging string durch das ganze Land durch, zack, weiß nicht wie viel tausend Kilometer, Zaun, schön gerade. Mein Leben ist nicht so, sondern mein Leben ist eher wie die Äste von einem Baum. Ne? Ständig steht man da, rechts oder links, geradeaus, hoch oder runter. Wie soll es jetzt eigentlich weitergehen? So ist es eher bei mir. Und jetzt, glaube ich, brauchen wir so eine Richtschnur. Herr, was ist dein Wille? In welche Richtung soll ich gehen? Und jetzt sagt uns Paulus hier im Römerbrief, er sagt uns hier, damit ihr beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist. Und er sagt, es gibt den guten Willen Gottes, den Willen Gottes, an dem er Freude hat, und den vollkommenen Willen Gottes. Ich zeige euch mal diese eine Bibelstelle mit einer anderen Übersetzung. Hier seht ihr die sogenannte Konkordante, des Neuen Testament. Und da steht drin, damit ihr zu prüfen vermöget, was der Wille Gottes sei. Der gute, wohlgefällige und vollkommene. Das hört sich jetzt erstmal verwirrend an, so man denkt, Wille Gottes, klar, Plan, alles ist da. Und plötzlich werden hier drei Unterscheidungen gemacht. Der gute, der wohlgefällige und der vollkommene. Aber ich möchte einfach mal versuchen, so ein bisschen das auseinanderzudröseln, was hier gemeint ist oder was hier gemeint werden kann. Tatsächlich kann man das verschieden auslegen. Ne? Man kann auch sagen, der Wille Gottes ist immer das Gute, das Wohlgefällige und das Vollkommene. Viele Bibelstellen schreiben aber anders. Die schreiben, es gibt eine dreifache Art des Willens Gottes. Und das möchte ich einfach mal mit euch so durchgucken. Und dazu schauen wir den Psalm 25 an. Im Psalm 25, Vers 8 heißt es, gütig und gerade ist der Herr, darum unterweist er die Sünder in dem Weg. Gütig und gerade ist der Herr, darum unterweist er die Sünder in dem Weg. Weil Gott gütig und liebevoll ist, und erweist er selbst die Sünder in dem Weg, den sie gehen sollen. Wisst ihr, die Sünder werden nicht in alle Geheimnisse Gottes eingewiesen. Die kriegen nicht alles mit. Ja, sie bekommen nur in Anführungszeichen den Weg gezeigt. Sünder haben sich von ihm abgewandt, aber er hat Interesse an uns. Deshalb zeigt er selbst dann uns den Weg, wenn wir auch auf einem Irrweg sind. Ja, also wenn das Schaf sich von der Herde entfernt, wenn wir uns von Christus entfernen, trotzdem zeigt er uns den Weg. Als Beispiel sind das die 10 Gebote. Das sind so 10 Regeln, 10-mal der Weg, wie Menschen leben sollen, damit es gut in ihrem Leben läuft. Und tatsächlich, würden wir uns an die 10 Gebote halten, würde es tatsächlich auf dieser Welt ziemlich gut aussehen. Muss man ganz ehrlich sagen. Also ich bin der Meinung, wir schaffen es nicht, aber wenn wir es schaffen würden, wir Menschen, und würden uns daran halten, dann wäre so eine ganz grobe Richtschnur, das wäre eigentlich ganz gut. Und das Problem ist nur, dass wir, wie erkennen wir, was gut ist, ne, in unserem Leben? Das ist immer so die Frage, woran erkennen wir eigentlich, was gut ist? Eine Methode, wie Gott es uns zeigt, ist zum Beispiel unser Gewissen. Ja, unser Gewissen ist so eine Richtschnur. Das Gewissen haben alle Menschen. Ja, und das ist so eine Richtschnur, geht es nach links oder geht es nach rechts, das ist in Ordnung, das ist nicht in Ordnung. Es gibt mit dem Gewissen leider ein Riesenproblem. Das Problem mit dem Gewissen ist, das steht im 1. Timotheus 4, Vers 2, dass das Gewissen verschorfen kann, abstumpfen kann. Ja, und zwar steht da, es kann abstumpfen durch Selbstbelügen und durch Heuchelei. Wenn ich lange genug heuchle, wenn ich lange genug mich und andere belüge, dann wird mein Gewissen immer unempfindlicher. Ja, und irgendwann kann ich alles Mögliche machen und habe immer noch kein schlechtes Gewissen. Das war richtig so. Ja, also habe ich schon mehrmals gehört von Menschen, die schon älter waren, die erzählen mir irgendwelche Gruseltaten. Ein Mann hat mir tatsächlich mal erzählt, wie er seine Mutter umgebracht hat. Ist kein Fake. Seine Mutter war schwer herzkrank, es war Zweiter Weltkrieg, die Zeit im Zweiten Weltkrieg, und die hat gelitten und die ganze Familie hat gelitten. Und dann haben sie ihr Medikamente besorgt und ohne dass die Mutter es wusste, ja, hat er seiner Mutter diese Medikamente gegeben. Und das Erste, was er mir über diese Geschichte erzählt hat, ist, noch bevor ich die Geschichte wusste, sagte er zu mir, aber das war damals nicht verkehrt. Ja, er hat sich quasi, ich weiß nicht wie viel, 50, 60 Jahre lang Mühe gegeben, sich fest vorzunehmen, dass das in Ordnung war. Dass er mit 70 nachher so starkes Asthma hatte, dass er keine Luft mehr bekam, weil die Luft zum Atmen ihm gefehlt hat, ne, das ist ihm irgendwie abhanden gekommen, diese Information. Also hier geht es darum, den Willen Gottes, den Weg zeigt uns Gott. Jetzt gehen wir einen Schritt weiter. Die nächste Bibelstelle verrät uns nicht nur den guten Willen Gottes, sondern den wohlgefälligen Willen Gottes, wie wir den erkennen. Er leitet die Sanftmütigen im Recht und lehrt die Sanftmütigen seinen Weg. Psalm 25, 9. Und merkt ihr was? Hier geht es nicht mehr um den Weg. Es geht nicht um einen groben Anhaltspunkt, sondern diese Menschen hier, den groben Anhaltspunkt kriegen die Sünder. Aber diese Menschen hier, die bekommen seinen Weg gezeigt. Wow, jetzt sind wir schon dichter dran an dem, was Gott will. Ne? Wir erkennen seinen Weg. Und hier sehen wir, Gott möchte gern, dass wir seinen Weg gehen, der vor ihm wohlgefällig ist. Und diese Leitung, diese Belehrung, diese Information kriegen nicht die Sünder, sondern die Sanftmütigen. Jetzt muss ich mal ganz ehrlich sagen, ne, für uns Männer, ich weiß nicht, wie es für Frauen ist, ich bin ja ein Mann, aber für uns Männer ist das Wort Sanftmut nicht ganz so einfach. Ne? Weil Sanftmut, das geht so Richtung Waschlappen-Warmduscher. So, naja, ich bin halt demütig und sanftmütig und lass mir vom anderen nochmal eins ins Knick schlagen. Bang! Ja? Finden wir Männer nicht echt cool. Ich glaube, Frauen auch nicht. Aber bei Männern bin ich mir ganz sicher. Aber dieses Wort, das da steht, also nicht die Weicheier erkennen den Weg des Herrn, sondern das Wort, das hier steht, ist ein anderes Wort. Dieses Wort meint Freundlichkeit in Kraft. Freundlichkeit in Kraft. Eine Entscheidung zur Freundlichkeit, weil ich weiß, dass sich Gott um mein Recht kümmert. Ich bin freundlich und bleibe freundlich, obwohl ich beschimpft werde, weil ich weiß, Gott schafft mir Gerechtigkeit. Das ist Sanftmütigkeit. Ich möchte mal zwei Beispiele machen, die ich selber erlebt habe, ja, erst in letzter Zeit. Ne? Du wirst von Menschen ungerecht behandelt. Also ich merke das so, sowohl bei Kindern als auch bei Erwachsenen. Also eine Sache, die uns wirklich granatemäßig fuchst und was uns so einen Hals macht, das ist Ungerechtigkeit. Ich habe kein Problem, wenn Leute schaffen wie ein Brunnenputzer, wenn die reich werden. Nicht mein Problem. Aber wenn ich schaffe wie ein Brunnenputzer und werde nicht reich und der andere ist ein fauler Loser und wird reich, dann habe ich ein Problem. Das ist Ungerechtigkeit. Ja, und so werden wir Christen werden nicht davon verschont, wir alle erleben Ungerechtigkeit. So, und jetzt ist die Frage, wie gehen wir damit um? Boah, so ein Hals, ne? Und dann reißt man sich zusammen und tut ganz lieb und fromm, ja, bis man nach Hause kommt. Und dann muss man seiner Frau aber alles erzählen, was heute, wie, ja? Das ist eine Möglichkeit, das ist aber nicht der Weg der Sanftmütigkeit. Sanftmut geht mit dieser Ungerechtigkeit zu Gott und bittet ihn, dass er für einen Gerechtigkeit wirkt. Und weiß, es ist ihm nicht egal, dass du und ich ungerecht behandelt werden. Das ist Gott nicht egal. Sein Thron ist ein Thron der Gerechtigkeit. Und Gerechtigkeit ist für Gott irrsinnig wichtig. Um der Gerechtigkeit willen hat er seinen Sohn geopfert, weil Gerechtigkeit so wichtig ist. Und wenn du jetzt ungerecht behandelt wirst, oder ich, und wir kommen zu Gott und sagen, Herr, ich will mich jetzt nicht erzürnen, ich will mich nicht aufregen, ich will auch nicht auf diesen anderen Menschen einprügeln und nicht über ihn lästern, sondern ich bringe das dir und sage, Herr, komm, schenke du Gerechtigkeit. Das ist Sanftmütigkeit. Oder was mir noch so durch den letzter Zeit durch den Kopf gegangen ist, ich bin schon ein bisschen älter geworden, also ich finde es so cool, ne? Also, dass du hier bist und so fit bist, das quält mir irrsinnig, weil das gibt mir Hoffnung. Ne? Also das gibt mir total Hoffnung, weil dann habe ich auch noch 30 schöne Jahre vor. Also so möchte ich wie 90 da sitzen, wie du da sitzt. Ehrlich wahr. Das finde ich cool. Ne? Aber so in meinem Alter, vielleicht geht es euch auch so, da guckt man manchmal so ein bisschen zurück. Ja, zurück. Ne? Und dann entdeckt man vieles, was gut gelaufen ist. Also wir zwei haben ein tolles Leben. Also Gott hat uns ein wunderbares Leben gegeben. Aber ganz ehrlich, wird häufig nicht in Predigten eingeflossen, aber machen wir es heute mal so. Ne? Aber es gab viele Punkte, die nicht so gelaufen sind, wie ich es haben wollte. Viele meiner Wünsche sind nicht in Erfüllung gegangen. Es kam manchmal was Besseres, aber nicht das, was ich gewollt habe. Manchmal wurde es auch nicht besser. Ich bekam einfach nicht das, was ich wollte. So, und jetzt ist die große Frage, wie wird man? Wie geht man damit um? Eine Möglichkeit ist, coole Möglichkeit, seht ihr wirklich tausendfach, wenn ihr zum Fenster rausguckt, ich werde zu einem alten Grantler, der bitter ist mit seiner Frau, mit seinen Kindern, mit seinen Enkelkindern und mit den Nachbarn, weil alles nicht gekriegt und das hat auch nicht geklappt und der kann viel schöner und Musik, Klavier spielen wollte, ich wollte immer schön Klavier spielen, aber das hat ja nie geklappt. Und ich werde zu einem alten Grantler. Ja? Ein Lebensweg kann man so machen. Wäre jetzt nicht mein Traumweg, aber ist ein möglicher Weg. Ne? Man kann auch zu einer alten Grantlerin werden. Ne? Also das ist unabhängig vom Geschlecht. Ja. So, und jetzt ist die Frage, was macht der Sanftmütige? Der Sanftmütige, der zürnt nicht, wütet und schreit nicht, sondern er vertraut. Und er sagt, hey, mein Weg ist nicht so gelaufen, wie ich es wollte. Ne? Als ich junger Gläubiger war, habe ich zwei Träume gehabt. Das eine, ich singe in einer Band mit.
Gott hat euch echt verschont. Und mein anderer Weg war, ich werde Evangelist. Gott hat die Menschen echt verschont. Ja, ich bin kein Evangelist und werde es wahrscheinlich nicht mehr werden auf diesem Planeten, ja, weil ich einfach einen anderen Dienst habe. Gott war gnädig mit der Menschheit. Ja. So, und jetzt muss man ganz, jetzt gibt es die Frage, wie gehe ich damit um, ne, was ich nicht gekriegt habe. Ne? Und jetzt so, ja, was, ich vertraue ihm und sage, Herr, ich wurde nie ein Evangelist, aber es ist gut so. Du hast es gut gemacht. Ich wurde nie ein Popstar der christlichen Szene, aber du hast es gut gemacht. Es ist gut so, wie es war. Ich vertraue dir. Und dann, wenn wir das tun, dann wachsen uns Schwingen. Dann wachsen uns Schwingen wie ein Adler. Dieses Hoffen und Vertrauen auf ihn bewirkt ein Wachstum der Schwingen. Und wenn die lang genug sind, dann können wir starten. Und dann können wir schweben über der Sache. Und wir werden keine alte Krantlerin und kein alter Krantler, denn wir vertrauen auf den Herrn. Und diese Haltung der Sanftmütigkeit, die möchte Gott bewirken in uns. Achte mal drauf, vieles, was dir geschieht von Gott her, ist ein dich dahin bringen, dass du und ich sanftmütig wirst. Wenn wir sanftmütig sind, dann lehrt er uns seinen Weg. Ganz interessant. Ich bin Lehrer von Beruf. Ich weiß, wie Lehren funktioniert. Wisst ihr, wie Lehren nicht funktioniert? Beim Lehren fliegt kein Zettel vom Himmel. Wisst ihr, wenn man mich fragt so, in meinem Leben eine Entscheidung zu treffen ist, gehe ich links, gehe ich rechts, gehe ich geradeaus, was mache ich jetzt, was ist richtig, dann hätte ich mir am liebsten, ja, also ich habe mit Gott ja, schon drüber gesprochen, ob er das nicht einführen könnte bei uns, für uns alle Christen, hätte ich gern, dass so ein kleines Zettelchen vom Himmel fällt. So, ich stehe und dann fällt ein Zettel, es darf ruhig mit Flammen und so, das ist mir egal. Ne? Also fliegt dann vom Himmel und dann bücke ich mich, ich würde mich bücken, ich würde ihn aufheben. Ne? Und dann lese ich da drauf, was der Wille Gottes ist. Ich fände es so cool. Ehrlich, ich fände es echt, meiner Meinung nach wäre das das Beste. Gott hat aber einen anderen Weg. Er will uns lehren. Und Lehren geschieht, indem der Schüler mit dem Meister gemeinsam läuft. Da geschieht Lehren. Es geschieht nicht durch Zettel. Wenn du eine Frage an den Herrn hast, manchmal schenkt er Zettel. Es gab in unserem Leben tatsächlich schon Zettel vom Himmel. Cool, wirklich, das gibt's. Total cool, ne? Aber hier lehrt er die Sanftmütigen seinen Weg. Okay, wir haben jetzt gesehen, den guten Willen, den wohlgefälligen Willen. Schauen wir uns noch den vollkommenen Willen an, auch im Psalm 25, Vers 12. Wer ist nun der Mann, die Frau, der den Herrn fürchtet? Ihn wird er unterweisen in dem Weg, den er wählen soll. Es gibt manchmal Situationen in unserem Leben, da wissen wir nicht, was Gott will, dass wir tun. Bei manchen ist es ganz klar, ne? Soll ich ermorden meinen Nachbarn, weil das so ein Armleuchter ist? Da sagt Gott, nein. Und das wissen wir, da brauchen wir nicht nachfragen. Aber dann gibt es Situationen in unserem Leben, da wissen wir nicht so ganz genau, naja, soll ich jetzt Garten hacken oder soll ich einkaufen gehen? Soll ich mir einen Film angucken oder soll ich über ein Buch lesen? So, ja, beides ist richtig, nichts ist verkehrt. Ja? Und manchmal stehen wir vor solchen Entscheidungen, wo wir nicht genau wissen, geht es links oder geht es rechts ab. Beides ist okay. Man kann beides tun, beides ist nicht Sünde, beides wäre so in Ordnung. Und hier in diesen Situationen brauchen wir das Reden Gottes in die Situation hinein. Welchen Weg wir wählen sollen. Also es sind zwei Wege, die gut sind. Zwei Wege, die nicht verkehrt sind. Und jetzt, der Herr, welches ist mein Weg? Auf welchem Weg willst du, dass ich heute gehe? Und ich glaube, das ist so die höchste Stufe der Nachfolge. Dass ich ihn entscheiden lasse bei allem, was ich tue und dann tue, was er will. Also das, glaube ich, das ist der vollkommene Weg Gottes, der vollkommene Wille Gottes. Also nochmal, es gibt so drei Schritte. Wir kommen als Sünder und er zeigt uns den Weg. Wir werden sanftmütig vor ihm, weil er uns lehrt und unterrichtet. Und wir vertrauen ihm und er lehrt uns seinen Weg. Und hier als letztes, wir fürchten ihn. Und dieses Wort fürchten, ja, schwierig, das ist so ehrlich ein schwieriges Wort, so ähnlich wie Sanftmut. Ne? Ich würde es mal so nennen, es gibt eine Liebesehrfurcht. Eine Liebesehrfurcht. Ja, ich liebe meine Frau und ich habe eine Liebesehrfurcht, denn ich will sie auf keinen Fall kränken. Und ich tue alles, damit sie nicht gekränkt ist. Das ist eine Liebesehrfurcht vor Gott. Und wenn wir diese Liebesehrfurcht zu ihm hier haben, dann berät er uns sogar in den täglichen Schritten des Lebens, wie wir gehen sollen. Und ich möchte gern noch zwei Sachen sagen, wenn das zeitmäßig in Ordnung ist. Ja, okay. In Psalm 36 wird geschrieben, wird von Menschen geschrieben, die sind losgelöst von Gott. Und es heißt da in Psalm 4, er hat es aufgegeben, verständig zu handeln, Gutes zu tun. Also dieser Gottlose, Gottlosgelöste hat es aufgegeben, verständig zu handeln, Gutes zu tun. Und da möchte ich dich einfach ermutigen. Gib nicht auf. Hör nicht auf damit, so gut du kannst, den Willen Gottes nachzueilen. Selbst wenn wir den Willen Gottes tun, wenn wir in seinen Wegen wandeln, werden wir Unterdrückung durch Menschen erleben, Ungerechtigkeit, Krankheit, Sorgen und Ängste. Das wird uns nicht automatisch erspart. Die Jünger auf dem See in dem Sturm sind auf seinen Befehl hin dorthin gerudert. Die waren nicht, weil sie gesündigt haben auf dem See und dann kam der Sturm, sondern selbst im Willen Gottes sein, kann trotzdem sein, dass Sturm in unser Leben kommt. Und wenn das so ist, dann möchte man manchmal am liebsten alles hinschmeißen. Dann sagt man sich, hey, es darf doch nie wahr sein. Ich folge dem Herrn nach und mir geht es so dreckig. Ich habe Schmerzen, ich bin krank und so weiter und so weiter und so weiter. Ja, und dann möchte man gern alles hinschmeißen. Man möchte sich kämpfen für sich selber und sein Recht einfordern. Und das ist nicht, wie Gott sich das vorstellt. Ich möchte dich da echt ermutigen. Psalm 20, Vers 8 und 9 heißt es, diese denken an Wagen und jene an Rosse. Wir aber denken an den Namen des Herrn unseres Gottes. Jene krümmen sich und fallen, wir aber stehen und bleiben aufrecht. Und das möchte ich dich ermutigen. Wenn du in so einer Situation bist, wo du manchmal denkst, hey, ich könnte mein Glaubensleben und alles, was damit zusammenhängt, echt gerade hinschmeißen, bringt ja doch nichts. Dann denk dran, was er für dich getan hat und halte daran fest. In den Sprüchen heißt es mal, mein Sohn, wenn dein Herz weise ist, freut sich auch mein Herz und meine Nieren frohlocken, wenn deine Lippen Aufrichtiges reden. Dein Herz eifere nicht gegen die Sünder, sondern um die Furcht des Herrn jeden Tag. Denn wahrlich, es gibt noch ein Ende und dann wird deine Hoffnung nicht zerstört. Höre du, mein Sohn, und werde weise und leite dein Herz den geraden Weg. Unsere Verbindung mit Gott ist so tief, dass es sein Herz und sein Innerstes bewegt, wenn wir uns für Wahrheit und Aufrichtigkeit entscheiden. Mein Sohn, wenn dein Herz weise ist, freut sich auch mein Herz. Und unser Eifer, ja, das ist das Gegenteil von Weisheit, unser Eifer soll nicht gegen andere Menschen sein, sondern für ihn. Darin soll unser Bemühen liegen, jeden Tag ihm ein Stück besser kennenzulernen, ihm ein Stück mehr nahe zu kommen. Und ich sage dir was, unsere Hoffnung, wenn sie auf ihn ausgerichtet ist, sie wird sich erfüllen. Deine Schwingen werden wachsen und du wirst über der Sache schweben. Und du wirst es sehen, dass das, was er verheißen hat, in deinem Leben eintrifft. Das ist die Wahrheit und das ist die Zukunft. Höre und werde weise. Weisheit entsteht, indem wir auf ihn hören, auf den redenden Gott. Und da richte deine Ohren auf ihn aus. Und wisst ihr was? Er hat zugesagt, dass er spricht. Er ist der Hirte, wir sind die Schafe und die Schafe hören seine Stimme. Und das heißt, der Hirte spricht zu den Schafen. Höre und werde weise und leite dein Herz auf dem Weg Jesu. Das ist der gerade Weg, der Weg zu Gott, zu einer tieferen Beziehung und Leidenschaft für ihn. Amen. Ich bete noch kurz, ja? Genau. Ja, Vater, wir sind echt, ja. Wir sind wie Schafe, die humpeln, wie Schafe, die Krätze haben, wie Schafe, die nicht vorankommen, wie Schafe, die verstopfte Ohren haben. Aber ich sag dir, wir sagen dir jetzt heute hier, ja, wir wollen auf dich hören. Wir wollen in Weisheit wandeln. Wir wollen zunehmen in der Liebesehrfurcht zu dir, jeden Tag. Wir wollen es ernst meinen, mit dir vorangehen. Wir richten unsere Augen auf dich aus und weg von der Ungerechtigkeit und der Plage in dieser Welt. Und wir sehen auf dich und sagen, du bist unsere Hoffnung. Du lässt unsere Schwingen wachsen und wachsen und wachsen und sie werden größer und größer. Und wir werden uns erheben über die Not und die Nöte in unserem Leben. Und wir werden vom Himmel her darauf gucken und vom Himmel her Anordnungen geben und die Sachen in Ordnung bringen, weil du uns dazu Macht und Autorität gegeben hast oder geben wirst. Ich danke dir, dass es so eine Freude ist und so ein Spaß ist, dir nachzufolgen. Amen.